RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Ja, hier sind wir wieder nach zwei ereignisreichen Wochen. Und ich glaube, bei Heidi und Wolfgang waren die letzten Tage ja auch super ereignisreich. Ich habe gestern ein Selfie von euch aus Düsseldorf bekommen. Was hat euch in die deutsche Fashion-Metropole beide geführt?
Also ich war auf der Suche nach neuen tollen Geschäftslokalen, also über die ich dann wieder schreiben kann, beziehungsweise die Eurocis ist ja immer wieder eine Reise wert und nach einer Pause konnte sie jetzt endlich physisch wieder stattfinden und das habe ich natürlich ausgenutzt, klarerweise.
Ja, und da haben wir uns getroffen und werden auch gleich mal ganz kurz berichten, was wir da so wahrgenommen haben.
Ich würde sagen, dann starten wir auch gleich mit unserer ersten Kategorie und euren Erzählungen von der Messe. Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, also wie gesagt, Heidi und ich haben uns gestern auf der Eurocis-Messe getroffen. Das ist für die, die das nicht kennen sollten, ist die größte europäische Messe für technologische Entwicklung im Einzelhandel. Ja, und wir haben gedacht, wir gucken uns das mal an und bricht mal ganz kurz so, was so die dominierenden Themen waren. Ich würde mal sagen, so Seamless Checkout, das wäre vielleicht so der Oberbegriff. Nämlich, das bedeutet nichts anderes als eine einfache Art und Weise zu shoppen und den Laden zu verlassen. Dazu gehört zum Beispiel, und das war ein sehr großes Thema, Self-Scanning der Ware durch die Kunden. Das selber bezahlen, entweder durch die App oder an einem Checkout-Terminal, alles auf dem eigenen Smartphone. Es gibt aber auch sogenannte Walkout-Technologien, wo man ohne Scannen sozusagen die Ware einpacken kann und den Laden verlassen kann. Das basiert dann auf RFID-Technik, Kameraeinsatz, der das steuert und sieht, was man macht, Regalsensoren. Und da hatten wir uns ja zum Beispiel auch von Supreme ein System da ausführlich demonstrieren lassen, Heidi, ne? Wie fandest du das?
Wir haben ja letztes Jahr haben wir ja über Supreme und Rossmann berichtet. Also da gab es ja die ersten Umsetzungen bereits in Deutschland. Und Supreme ist ja Joint Venture mit der Undasch-Gruppe und deswegen war es umso spannender, sich das jetzt einmal live anzuschauen und sich von Kevin Müller, das war der junge Mann, der uns da durch den ganzen Stand geführt hat und sein Wissen an uns weitergegeben hat. Ich fand es super spannend und es ist natürlich die Gegenwart und die Zukunft, weil es ist ganz easy, also man nimmt die Dinge, die Produkte und geht dann quasi diese Grab-and-Go-Philosophie. Ich finde sie super angenehm.
Ja, sehr einfach und auch für die Kunden, denke ich mal, bedeutet das ja, dass die auch was Neues dazulernen müssen, also nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Kunden, die das alles selber bedienen müssen, aber das war einfach zu lernen, ne?
Ja, aber selbsterklärend. Das ist also genau. Die App, die ist sehr übersichtlich, selbsterklärend und es haben aber auch die Mitarbeiter immer wieder auf dem anderen Ende, wenn man so will, die Möglichkeit zu überprüfen. Letztendlich ist ja natürlich auch wichtig bei alkoholischen Getränken für Minderjährige zum Beispiel, dass die nicht einfach so dann Alkohol kaufen können. Und ja, also da sind schon ein paar gute Features eingebaut und deswegen, wie gesagt, man darf gespannt bleiben und schauen, wo man das dann bald einmal in der unmittelbaren Nähe ausprobieren kann, im richtigen Leben.
Ja. Und dazu das haben wir auch
spannend, gerade auch mit dem Smartphone, weil dann kann man zumindest mit dem Smartphone, ich erinnere mich noch damals an meine, die fand ich jetzt nicht so schön, die Erfahrung da im IKEA, City IKEA in Wien, wo ich auch die Ware da selbst scannen musste, was ein bisschen kompliziert war, wenn das ein bisschen sperriger ist. Aber mit dem Handy kommst du dann da zumindest dann immer besser hin zu den Barcodes.
Genau.
Aber das ist dann wirklich das Scannen. Aber war da auch, ich meine, ihr habt es gerade gesagt, was ich halt dann eigentlich am spannendsten finde, ist dann das ohne Scannen, wo man es einfach nur dann in seinen Körper oder in seinen Einkaufstaschen gibt, dann die Ware und dann einfach rausgeht.
Ja, das ist natürlich eine ziemlich, das ist eine viel komplexere und kompliziertere Technik. Das ist zum Beispiel das, was man bei dem Amazon Go Shop verwendet. Also du nimmst etwas aus dem Regal und dann durch Gewichtsverlagerung, Kameraeinsatz wird das alles verfolgt. Funktioniert natürlich auch, ja, bietet vielleicht auch sozusagen noch mehr Kontrolle so und befriedigt das Sicherheitsbedürfnis einiger Einzelhändler, ist aber auch von der Technik her wesentlich schwieriger umzusetzen, würde ich mal sagen, weil das Shopream, was wir da gesehen haben, und man muss ja fairerweise sagen, es gibt auch andere, die so ähnlich arbeiten. Wenn du das selber einscannst, den Barcode, den gibt es ja schon, ne? Also der ist auf der Ware schon, der EAN-Code ist aufgebracht, also da muss man nichts Neues erfinden. Das lässt sich relativ einfach und schnell umsetzen. Das ist der Vorteil.
Genau, und für alle, die kein Smartphone haben, es gibt ja auch noch einige, die jetzt diese Technik nicht haben, also kein Smartphone, da gibt es natürlich auch so Handgeräte, ja, die man beim Eingang dann findet und da ist das gleiche Prinzip quasi und funktioniert auch. Und was noch natürlich, Wolfgang, du hast es sicher auch bewusst wahrgenommen, diese elektronischen Preisschilder, die
Genau.
sich dann natürlich umschalten, die waren sehr präsent, meiner Meinung nach.
Ja.
Das ging dann so weit bis zu solchen, die sogar blinken, wenn man Produkte sucht, ja, dass die dann zum Blinken anfangen, damit man dann gleich einmal direkt hinstartet und nicht endlos lange Regalreihen absuchen muss, wo denn das Produkt ist. Also da hat sich viel getan. Die halten auch schon sehr lange, also ohne dass man sie über Batterien austauschen muss oder aufladen muss. Und das ist natürlich auch sehr, sehr gut jetzt für diese Preispolitik, die ja jetzt immer sehr flexibel sein wird, wo man Preise zu jeder Tageszeit oder jeden Tag oder gegen Wochenende hin halt anpassen kann mit einem Knopfdruck.
Genau, und deshalb das Thema Mitarbeiter, du kriegst eben auch entsprechende Informationen, kannst du da hinterlegen zu dem Produkt, ja, und kannst das auch wieder teilweise mit deinem Handy, kannst du einen QR-Code abscannen und dann siehst du, kriegst du detaillierte Informationen, je nachdem, was es ist und um was es geht. Also das ist schon ganz hilfreich, ne? Und das haben wir ja auch, wir haben ja auch interaktive Spiegel gesehen in der Umkleidekabine. Das fanden wir ja auch ganz spannend, ne? Bei der einen Firma.
Ja, also insofern, also interaktive Spiegel gibt es ja schon lange, auch wiederum einige Jahre. Aber was jetzt neu ist und was super ist, ist, die Lichtverhältnisse kann man anpassen. Also das hat man selber jetzt in der Hand. Man kann ein Video machen, man kann das schicken an die Freundinnen, die jetzt nicht dabei waren und die können dann direkt Feedback geben. Also da ist jetzt mehr dazugekommen, was wirklich Sinn macht und was Spaß macht und was eine gute Nutzung ist und einen Mehrwert bietet.
Ja, genau. Das fand ich auch ganz spannend. Naja, und sag mal, die Überschrift wäre vielleicht eben auch noch, also es gibt viele Prozesse, die heute die Mitarbeiter machen und die werden künftig durch Kunden erledigt, kann man ja so sagen, ne? Und künstliche Intelligenz wird helfen zu verkaufen und besser nachzufüllen und aufzufüllen. Die Lebensmittel und Drogeriemärkte sind eigentlich diejenigen, die ziemlich weit vorne sind. So scheint es jedenfalls, ne, wenn man dadurch über die Stände geht. Fashion zieht so langsam nach, weil das eben auch komplexer ist als standardisierte Produkte, die man sonst beim Lebensmittel kaufen kann, ne? Aber auch alles ist eigentlich Omnichannel, ne? Alle gehen davon aus, dass die Kunden in Zukunft selber entscheiden, welchen Verkaufsweg sie nutzen. Aber Warenbestände und Informationen über Produkte, alles sozusagen auf dem Smartphone der Kunden. Ja? Und ich denke mal, wer da so auf Dauer nicht den richtigen Schritt in die Richtung macht und da mitmacht, der wird sich warm anziehen müssen, weil ich glaube, die Kunden lernen sehr schnell und werden dann auch sagen, ja, das sind auch viele Vorteile für mich. Nicht nur, dass ich zwar selber was machen muss, aber das ganze Thema Information selber bezahlen und selber bestimmen, wo ich mich hinstelle und nicht abhängig bin von jemand, weil eine Kasse ausgefallen ist, so wie jetzt, ne? In ganz Deutschland keine Kassen, oder wenn Mitarbeiter fehlen und nicht alle Kassen besetzt werden können. Das kann man dann selber als Kunde bestimmen.
Vielleicht noch ein paar ganz kurze Erkenntnisse von meinen Wanderungen da im Raum Düsseldorf, Einkaufsstraßen. Aber ich war auch in Köln am Samstag und habe mir da 17 Kilometer Geschäfte und Einkaufsstraßen angeschaut. In Köln ist aufgefallen, da ist ein Candy-Geschäft nach dem anderen. Also Köln liebt es süß, offenbar. Und da C&A ist mir besonders aufgefallen, der hat ein neues Konzept, also das sollte man sich anschauen. Ich hoffe, das kommt auch bald in unsere Nähen, also in unsere Umgebungen. Aber Düsseldorf war eine neue Erkenntnis und die hat mich dann doch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Zum einen, Wolfgang, du hast eh schon gesagt, also die Kartenterminals vorgestern sind alle stehen geblieben. Also es gab nirgendwo Kartenzahlungen, also die hatten wirklich massive Probleme. Und zum Zweiten, Mitarbeiter werden gesucht. Überall sieht man auf den Schaufenstern, sowohl im Retail als auch in der Gastro, die suchen händeringend nach Personal. Und auch, und wahrscheinlich auch deswegen, in meinem ehemaligen Stadtteil, wo ich gewohnt habe, wie ich da gelebt habe in Düsseldorf, in Flingern, da ist Montag zu. Da haben die Geschäfte und auch die Gastro flächendeckend, also fast alle, montags zu. Da habe ich dann schon ganz schön geschaut, dass durchgehend da, da gibt es nämlich tolle Geschäfte, auch unterschiedlichster Art und Weise, auch so Handwerk und so Spezialgeschäfte. Total schöne und ich stand halt natürlich vor verschlossenen Türen und das war mir natürlich nicht bewusst, dass montags Ruhetag ist. Also so viel dazu, die Entwicklungen in anderen Breiten.
Ja, nun, also ich glaube, dass in Flingern montags zu war, das ist sozusagen eine Stadtteilentscheidung, vermute ich mal, aber du hast natürlich vollkommen recht. Insgesamt sind die Öffnungszeiten ja noch nicht wieder da, wo sie vor Corona waren. Es gibt ganz viele Händler, die früher zumachen, mit dem Hinweis auch darauf, dass sie nicht genügend Mitarbeiter haben. Und die Services, jetzt unabhängig von den technischen Problemen an der Kasse, die sind teilweise bei den Händlern auch eingeschränkt, weil sie schlicht und ergreifend keine Menschen finden. Ja. Und ich muss sagen, ich habe ja befürchtet, dass durch das Online-Wachstum viele Mitarbeiter auf der Straße stehen werden. Aber das hat sich jetzt sozusagen einmal im Moment, zumindest für den Moment, gedreht. Es gibt zu wenig im Handel. Die sind wahrscheinlich noch bei den Online-Händlern vermutlich untergekommen und arbeiten dort in der Logistik und Verpackung etc. Sie sind zumindest nicht auf der Straße geblieben. Ne? Ja, und da vielleicht ganz kurz dann zu der nächsten Beobachtung. Es gibt eine ganze Reihe von Händlern, die im letzten Jahr sehr starke Zuwächse im Onlinehandel gemacht haben. Und wir hatten über alle da auch berichtet. Und die jetzt bei ihren Quartals- oder Jahresergebnissen stagnierende Umsätze melden. Und auch Aussichten melden, dass sie das Wachstum nicht mehr halten werden. Aber unter uns gesagt, das bewegt sich alles auf einem sehr hohen Niveau. Und dazu gehören zum Beispiel jetzt, die sich da geäußert haben, About You, die Otto-Gruppe insgesamt, Zalando, Amazon, Gap, um nur einige zu nennen. Und es kommen immer wieder Formulierungen, dass die Balance zwischen Off- und Online sich leicht wieder Richtung Offline, also Stationärhandel, verschoben hat, weil dadurch, dass Corona als nahezu beendet gilt, die Läden wieder geöffnet sind, was sie im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt nicht immer waren in jedem Land und einige Kunden jetzt auch wieder mehr Vertrauen haben und in die Geschäfte zurückkommen. Ja. Da meiner Meinung nach gibt es da so zwei Wahrnehmungen und Reaktionen, die falsch sind. Also wenn die Aussage heißt, die Kunden kommen in die Läden zurück, trotzdem offline wird nie mehr so stark sein wie 2019, auch wenn einige das hoffen. Und auch wenn einige ihre Bemühungen scheinbar im Moment einstellen, alles dafür zu tun, dass die Kunden zufriedengestellt werden. darf man sozusagen von diesem leichten Schwenk überhaupt keine falschen Hoffnungen erwarten. Und das andere ist, online geht eben nicht so stark zurück oder wie das einige Börsenexperten gesehen haben und auch dann fallende Kurse sozusagen da so ein bisschen, ich will nicht sagen provoziert haben, aber doch hat das dazu geführt, dass die Kurse da gefallen sind, weil online auf einmal nicht mehr wächst. Ich meine, das sind ja ganz normale Wellenbewegungen. Und diese Balanceverschiebungen zwischen Off und Online, die waren ja ehrlicherweise zu erwarten und sollten auch nicht überbewertet werden. Die Kunden haben nämlich nicht ihre Accounts gelöscht, die sie mal angelegt haben, um online zu kaufen. Sie kaufen nur so ein, wie es ihnen je nach Wetter, Lust und Laune und Angebotsauswahl Spaß macht. Und das bezeichnet man, würde ich mal sagen, als Omnichannel. Und die Kunden bestimmen, wo sie kaufen. Das hatten wir vorhin ja auch schon gesagt. Und insofern finde ich da so diese Gedanken, ach, das wird alles wieder besser im Offline und Online, Zeit ist jetzt vorbei, die halte ich für geradezu falsch. Ne? Aber das ist meine persönliche Meinung. Also zum Thema Online-Verkauf gehört ja auch das Thema Retouren. Wir hatten letztes Mal berichtet, dass Zara in UK jetzt Geld dafür nimmt, für die Retourenabwicklung und Rücknahme. Und wir hatten uns gefragt, wann wird es auch in Deutschland und Österreich ankommen. Und es ist jetzt angekommen. Es werden 1,95 Euro für die Rücksendung jeder Retoure gefordert. Ist das viel Geld? Naja, angesichts der horrenden Kosten von Retouren für ein Unternehmen ist das wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn so eine Retourenrücknahme heißt, die Ware muss angenommen werden, die muss ausgepackt werden, die muss teilweise gereinigt werden, durch den Dampftunnel geschoben werden, sie muss wieder neu etikettiert werden, neu gefaltet werden, neu einsortiert werden. Das sind Verwaltungsvorgänge notwendig. Und der Spiegel, der hatte in einem schönen Beitrag, hatte er darüber berichtet, wie teuer das eigentlich ist. Da sagt man, dass eine Retoure im Schnitt 20 Euro für ein Unternehmen kostet. Und da sind dann 1,95 Euro wirklich nur ein geringer Bruchteil davon. Was in diesem Spiegelbericht super interessant war, und von Statista mit einer Pressemeldung noch unterfüttert wurde, war das Thema, wie viele Teile werden eigentlich insgesamt in Deutschland zurückgeschickt? Habt ihr da eine Idee davon, wie viele das sein könnten? Also im Fashion-Bereich sind es tatsächlich 33% Retourenquote. Bei den 18 bis 64-Jährigen. Ich glaube ehrlicherweise, wenn man die Jüngeren noch dazu nimmt, dann ist die Retourenquote noch höher und im Young-Fashion-Bereich weiß man sowieso, das sind immer Retourenquoten, die so zwischen 50 bis teilweise 70% liegen. Schuhe mit 19%, Accessoires 8,5%, Unterhaltungsgeräte, sogenannte weiße Ware, auch 6%. Und die Gesamtanzahl der Retouren in Deutschland bewegt sich in der Größenordnung von 315 Millionen Teilen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. 315 Millionen Teile werden zurückgeschickt. Wenn man das in die entsprechenden Pakete nimmt und das einmal aneinander reiht, ja, nur um das mal deutlich zu machen, dann kriegt man 42.000 Kilometer und das reicht, um das einmal um den gesamten Erdball hinzulegen. Das ist nur Deutschland. Wahnsinn. Ich möchte nicht wissen, wenn wir noch USA und China dazu nehmen, also da könnten wir könnten den Erdball pflastern mit Retourenpaketen. Also das ist für die Firmen und ich glaube auch für die Gesellschaft nach wie vor eine große Herausforderung. Da muss sich dringend was ändern. Das eine Mittel ist jetzt hier Geld zu nehmen und das andere Mittel ist, dass die Firmen daran arbeiten, dass die Kunden gar nicht mehr so viel auswählen müssen, weil sie in der Größenauswahl besser sein werden. Aber die Firmen haben eben auch Angst, Geld für Retouren zu nehmen, weil sie dann Umsatzeinbrüche befürchten. Aber meiner Meinung nach, unter Umweltgesichtspunkten geht es gar nicht, dass wir 315 Millionen Teile ein zweites Mal hin und her schicken, von verstopften Straßen in Wohngebieten ganz zu schweigen. Also kann ich nur empfehlen, diesen Bericht hier vom Spiegel, der beinhaltet auch noch ein 20-minütiges Video, kann ich wirklich nur empfehlen. Wie immer haben wir ja alle Links zu unseren Pressemeldungen und zu unseren Berichten hinterlegt auf den Podcast-Plattformen. Da kann man also per Klick sehr schnell das selber nochmal nachlesen und sich das angucken. Ja, und bleiben wir ein letztes Mal bei dem Online-Handel. Firma Douglas, das sind ja für mich diejenigen, die sozusagen diesen Switch vom stationären Händler zum Online-Händler in wirklich sehr, sehr guter Art und Weise hinbekommen. Zitat von Tina Müller, der CEO der Douglas-Gruppe. Wir erleben die Rückkehr des stationären Geschäfts und spüren zugleich weiterhin eine starke Online-Nachfrage. Dies unterstreicht einmal mehr die Richtigkeit unsere Beauty-Plattform-Strategie mit einem umfassenden Digitalangebot gepaart mit einem optimalen Filialerlebnis. Zitat Tina Müller. Man hat es geschafft, einen sehr starken Umsatzanstieg im zweiten Quartal zu realisieren von 39% auf vergleichbarer Fläche, also like for like. Der Umsatz im zweiten Quartal belief sich auf knapp 720 Millionen Euro. Der Quartalsumsatz lag 12% über dem Vor-Corona-Niveau 2018-19. Der Filialumsatz hat sich mehr als verdoppelt. Die E-Commerce-Umsätze sind auf mehr als doppelt so hohem Niveau wie im Jahr vorher, also 100% Steigerung und 14% höher als in der Zeit vor Corona. Also wirklich beeindruckende Ergebnisse. Und das Halbjahresergebnis ist jetzt auch um 27,3% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Also Douglas kriegt den Turnaround da wunderbar hin. Ich weiß nicht, wie die Bilanzen aussehen, wenn man alles abschreiben muss. Aber da haben die wirklich Maßstäbe gesetzt in diesem Switch.
Definitiv. Ja. Wir berichten ja auch immer über Douglas. Die machen da wirklich sehr viel richtig. Und ja, man sieht es dann auch in den Ergebnissen.
Ne? Ja, genau. Ja, und damit zum nächsten Online-Player, ein Riesen, Alibaba. Die machen sich jetzt woanders breit in Europa.
Die machen sich jetzt auch weiter breit. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich kannte jetzt diese Marke noch nicht, über die wir gleich berichten werden. Und zwar nämlich die türkische Online-Plattform Trendyol. Die ist eine Tochter des chinesischen Online-Riesen Alibaba. Und sagt auch, sie ist der führende türkische Online-Marktplatz. Und diese eröffnet jetzt den ersten Standort außerhalb der Türkei, also Office, Headquarter, neues deutsches Headquarter, um genau zu sein in Berlin auf der Friedrichstraße. Und der Online-Marktplatz konzentriert sich auf in der Türkei hergestellte Produkte mit dem Hauptfokus Mode. Aktuell arbeiten 70 Mitarbeiter im neuen Office in Berlin. Und bis zum Ende des Jahres sollen es mehr als 200 werden. Also da wird wieder hier War of Talent in der deutschen Hauptstadt dann auch ausbrechen. Die werden sicher einige von Zalando auch abwerben wollen, die ja auch in Berlin sitzen. Ja, hoffentlich dann auch nicht wieder mehr aus dem Handel. Trendyol gibt es schon länger in Deutschland über Zalando, About You und ASOS zu erwerben. Und seit 7 Monaten gibt es auch eine eigene App, die bis dato 1 Million Mal heruntergeladen wurde. Die Daten, die über Zalando und About You gesammelt wurden, sprachen für den nächsten internationalen Schritt in Richtung Berlin, so sagt der Geschäftsführer Cetin. Deutschland ist der größte Markt Europas, zentral gelegen und in der Nähe der Türkei. Und außerdem seien die 3 Millionen türkeistämmigen Einwohner auch ein zusätzlicher positiver Faktor gewesen, um den Schritt nach Berlin und Deutschland zu begründen. In diesem Jahr will Trendyol ein Geschäftsvolumen von über 400 Millionen Euro in Deutschland erzielen. Und bis 2025 sollen es über 3 Milliarden werden. Wie gesagt, Trendyol hat... Nee, ist auch nicht wenig. Ja, der Markt wird aufgemischt. Bin gespannt, ja. Wie erwähnt, Trendyol hat das Ziel, eben türkische Marken und Produkte auf die internationale Bühne zu bringen. Der Online-Marktplatz bedient heute schon über 100 Länder mit mehr als 30 Millionen Kunden und circa 260.000 Verkäufern. Mit täglich mehr als 1 Million ausgelieferter Pakete gehört das Unternehmen zu den 5 größten E-Commerce-Plattformen in der Region European, Middle East und Asia, so sagt das Unternehmen. Genau. In 2021 sei allein in Türkei ein Bruttowarenvolumen von mehr als 8 Milliarden Dollar realisiert worden. 2022 werden 10 Milliarden vorgecastet. Dabei steht der Gewinn aktuell nicht im Fokus. Kennen wir auch von anderen Online-Marktplätzen, wo das anfangs nicht so profitabel gelaufen ist. Der Geschäftsführer teilt aber mit, irgendwann wird es uns gelingen, profitabel zu sein. Das Angebot in Deutschland besteht vor allem aus Produkten der eigenen preisgünstigen Marke Trendyol Miller, die auch in der Türkei produziert wird. Und zu den relativ wenigen Fremdmarken gehören Naked, Vans, Jack & Jones, Guess und Eastpak. Dann werden wir mal sehen, wie das in Deutschland so ankommt und wie das den Markt rund um Zalando, About You etc. aufmischt.
Naja, klar, wenn so ein Konzern wie Alibaba dahinter steht, dann gibt es auch ordentlich Geld, ne? Was man da reinpumpen kann.
Ja, ist so. Genau, von dem Online-Giganten switchen wir jetzt auch nochmal zu unserer letzten Meldung in der Kategorie, und zwar zu einem Luxus-Giganten, nämlich Chanel. Chanel veröffentlicht zum 5. Mal erst in seiner 112-jährigen Geschichte die Jahresergebnisse und gab bekannt, dass der Umsatz 2021 um 50% auf 15,6 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Damit entwickelt sich Chanel dynamischer als die Luxusmodekonzerne LVMH und Kering, die 2021 im Zweijahresvergleich um 13% und 14% zugelegt hatten. Chanel blieb aber hinter der Marke Hermès zurück, die ein Plus von 33% verzeichnet hatte. Ja, die Ergebnisse unterstreichen halt auch einmal mehr die Kraft der Megabrands. Wir befinden uns immer noch in einem sehr herausfordernden Umfeld, in der Kriegsangst und Inflationssorgen herrschen. Und die Luxusmarken erweisen sich da eben krisenresistent. Ein Indiz dafür ist, dass die Luxusmarken über eine gehörige Preismacht verfügen. So hat zum Beispiel Chanel die Preise seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie 6-mal bereits angehoben.
Oh, nicht schlecht.
Wahnsinn, oder? Also nicht nur im Supermarkt merken wir dann die Preiserhöhung, sondern auch beim Chanel-Taschall. Die letzte Preiserhöhung für Taschen und die Ready-to-Wear-Kollektion für das Frühjahr 2022 datiert von März. Das Taschenmodell 11.12, das zuvor 7.800 Euro kostete, ist nun bei 8.250 Euro angesetzt. So. Was treibt aber jetzt das Wachstum von Chanel? Ja, vor allem Modeschmuck und Uhren. Während Beauty und Perfumes aufgrund des anhaltenden Abschwungs im Reiseeinzelhandel gedämpfter waren. So erklärt der CFO der Marke Philippe Blondiot in einem Interview. Da der Umsatz steigt und Chanel sich verpflichtet hat, seine Kernlederwaren und Prêt-à-porter-Produkte nicht online zu verkaufen, besteht die Gefahr, dass die Shopping-Experience der Kundinnen der Marke mit nur insgesamt 250 Modeboutiquen nicht ausreichend adäquat ist. Das Label plant daher, 3.500 zusätzliche Mitarbeiter einzustellen und separate private Geschäfte für Top-Kunden zu eröffnen, um das Kundenerlebnis zu schützen, sozusagen. Beginnen in den wichtigsten Städten Asiens. Man wird gespannt sein, wie das angenommen werden wird. Mit unseren Private-Shopping-Shops scheinbar. Nicht fürs Fußvolk gedacht, wie ich das verstanden habe.
Wahnsinn.
Ja.
Genau, Luxushotels vielleicht.
Ja, bestimmt, genau, kann auch sein, solche privaten Boutiquen, ja. So, wir hatten jetzt eine umfangreiche erste Kategorie und ich würde sagen, wir gehen in unsere zweite. Neue Öffnungen und neue Formate.
Ja, und da ist Adidas gleich zweimal vertreten. Ich starte mit der Kooperation von Adidas und Balenciaga. Adidas hat in der letzten Zeit mit mehreren Kooperationen auf sich aufmerksam gemacht. Es war kürzlich eine von, also mit Swarovski, da gab es ja diesen Predator Edge Crystal Fußballschuh mit 1000 Steinchen. Oder auch Kollaboration mit Allbirds, den Laufschuh. Und nun eben die Ankündigung mit Balenciaga. Man hat es vielleicht, ihr habt es vielleicht auch gesehen, da war diese Fashion Show in New York früher 2023, wo die Models mit Latex Gesichtern, also so wie ein Luftballon, den man übers Gesicht, also über den Kopf stülpt. Also so ein Latex umhüllter Kopf war das, wo die Haare dann oben herausgeschaut haben. Und das war quasi dann die Show dazu von der Capsule Collection. Wie schauen die Preise aus? Der Schuh quasi, der Markenschuh, das Markenzeichen von Balenciaga, der Triple S, ist mit 850 Euro am Start. Der Trainingsanzug, da kostet das Oberteil zum Beispiel 1.800, die Hose 1.200, also zusammen 3.000 Euro. Dann gibt es noch Sweatshirt mit Hoodie 850 oder auch ein Minikleid um 1.200. Die Farben meistens in schwarz und weiß gehalten. Und man kann sagen, die Adidas Essentials haben eben ein cooles Makeover bekommen von Balenciaga. Leider kann man es jetzt nicht mehr kaufen. Die Kollektion war nur eine Woche lang verfügbar und das hat am 29. Mai geendet. Aber die Teile werden garantiert auf den gängigen Plattformen wieder auftauchen und werden dann sicher mit dem einen oder anderen Uprising quasi wieder zu erwerben sein. Also für alle, die es interessiert, Augen auf. Aber Anna, du hast ja auch eine Kollaboration mit Adidas gefunden. Was dreht sich bei dir?
Ja, genau. Also Adidas scheint da hier mit Kering ins Gericht gegangen zu sein. Wir bleiben Adidas Gucci, die ja auch zur Kering-Gruppe gehören. Und das scheint ja dann eigentlich ein seamless Übergang zu sein, weil deine Kollektion war hier bis zum 29. Mai verfügbar und hier Adidas Gucci ab dem 7. Juni erhältlich. Und zwar eine Verschmelzung der Codes, so lautet das Motto oder das Slogan auf der Homepage, die von Kreativdirektor Alessandro Michele entworfene Adidas Gucci Kollektion vereint nämlich die Symbole des Hauses mit den Symbolen der legendären Sportmarke. Mit ihren von der Sportwelt inspirierten Designs vertieft die aus drei Linien bestehende Kollektion die Verbindung zwischen Schneiderkunst und Streetwear. Dabei treffen dann die historischen Symbole beider Marken aufeinander und bekommt man dann online und in ausgewählten Shops dann eben ab dem 7. Juni.
Aber ich muss schauen. Ja, ich bin gerade auf der Webseite, Anna. Ich schaue mir das gerade an. Und ich muss sagen, es schaut aber super aus. Von der Farbigkeit her ganz toll. Also,
ich habe auch schon drin geschmökert. Ja.
Ja, gell, cool. Also das ist viel Rot und dann auch die Pastellfarben ein bisschen kräftiger. Taschen, ja, durchaus zu tragen. Also nicht irgendwie so, dass man sie jetzt nicht haben möchte.
Nein, kann man tragen eben. Streetwear mit ein bisschen Luxus kombiniert. Bin gespannt, ob wir das mal auf der Straße sehen werden.
Und die Verschmelzung der Codes ist auch besonders nett.
Ja, definitiv. Das muss man zweimal dann hinschauen, zu sagen, ist das Adidas oder Gucci? wir bleiben auch bei einer anderen spannenden Kollaboration, beziehungsweise einer, die ich ganz interessant fand, nur kurz Erwähnung finden hier, und zwar BMW Swarovski. Die Swarovski Kristallscheinwerfer werden jetzt hier angepreist im neuen BMW i7. BMW beschreibt das einzigartige Design als schwierig in Worte zu fassen, aber es ist wie ein Kristall, der in Sonnenlicht gehalten wird oder wenn man in einen hell funkelnden Sternenhimmel schaut, so beschreibt BMW eben die neuen Scheinwerfer, die aus Swarovski Kristallen dann hier den neuen BMW am Schmücken. Gibt es auch ein interessantes YouTube-Video, da sieht man ein bisschen die Story. Ja, ist natürlich auch guter Content für beide Marken. Und die BMW-Fahrer ja, können sich dann eben mit Swarovski Scheinwerfern schmücken. Sieht ganz cool aus, muss man schon sagen.
Ja, finde ich gut. Hat ja auch eine Funktion. Ne? Ja. Ist nicht nur praktisch, ja, sondern hat ja auch eine Funktion.
Genau, genau. Ist nicht nur Design, sondern auch exactly Functionality. Da wir jetzt ja bald alle vielleicht in den Sommerurlaub reisen oder sicher einige, ich war ja schon heuer in Kroatien, habe ich hier noch eine Wiederöffnung von P&C in Split hier heute in dem Podcast mit aufgenommen, nämlich der aufgefrischte P&C an der kroatischen Adria in Split hat am 26. Mai wieder eröffnet, im Fokus des 2012 erstmalig eröffneten Stores stehen das Wohlbefinden der Kundinnen und eine bessere Übersichtlichkeit des Stores. Um diesen Wunsch nach besserer Orientierung auf ja ca. 3000 Quadratmeter gerecht zu werden, erstreckt sich im EG ab sofort die reine Herrenetage und im ersten OG dann alleinig die Damen. Zusätzlich wurde der Store natürlich auch mit neuen Möbeln ausgestattet und man hat dem Ganzen ein bisschen mehr Frische eingehaucht. Und wir bleiben bei einer weiteren Eröffnung und zwar S-Oliver. S-Oliver hat nämlich seinen neuen Flagship-Store in Frankfurt eröffnet, in nicht geringerer Lage als der Shoppingmeile Zeil mit ca. 420 Quadratmeter VK-Fläche. Und damit will die Marke an die Eröffnung in der Neuhauser Straße in München aus dem letzten Jahr anknüpfen. Ja, Ladenbaukonzept ist das aktuelle, das in allen neuen Flagship-Stores der Rottendorfer zu finden ist und vereint Digitalisierung und Inspiration, so berichtet Fashion United jedenfalls. Großflächige Screens sind auf der Fläche zu finden, digitale Service Points und mobile iPad-Kassensysteme sollen den Einkauf auch so einfach wie möglich gestalten. Genau, so viel aus Frankfurt. Heidi, du hast uns auch was Neues von Replay mitgebracht. Kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
Ja, super gerne. Replay ist eine Marke, die 1978 von Claudia Buziol gegründet wurde in Asolo. Replay wurde in Asolo, also ich liebe Asolo, deswegen muss ich das da hier erwähnen. Und Replay ist bekannt für seine Jeans. Ich weiß nicht, wie ihr Replay die letzte Zeit wahrgenommen habt, aber grundlegend hat diese Brand jetzt einmal wieder den Aufschwung und hat angekündigt, jetzt 22 neue internationale Eröffnungen zu starten, also begonnen hat das Projekt schon 2021. Das Unternehmen gehört auch zur italienischen Fashionbox-Gruppe und hat jetzt nicht nur, also sie wollen auf der ganzen Welt in jedem Kontinent vertreten sein. Die letzte Eröffnung war jetzt in Doha. Da wurden 136 Quadratmeter eingeweiht im Einkaufszentrum Vendôme. Das ist ja ein Wahrzeichen für Luxus-Shopping und wie angekündigt, also es ist jetzt nicht nur Doha auf der Liste gewesen, sondern auch Ägypten, Südafrika, Dubai, Ungarn, Serbien, Australien, also eher kleinere Geschäftslokale, die sie anvisiert haben und umgesetzt haben zum Teil. Aber überall möchten sie sein, in jedem Kontinent. Und der CEO der Gruppe, Matteo Sinigali, verkündet, wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf unserer Vertriebserweiterung, denn um gesund und organisch zu wachsen, konzentrieren wir uns sowohl auf die Erschließung neuer, aber auch auf die Stärkung bestehender Märkte. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr gutes Statement, weil man muss natürlich auf den wo man schon ist, auch schauen und nicht nur in die Ferne. Und wir wünschen Replay und all diesen Eröffnungen alles, alles Gute und gute Geschäfte weiterhin.
Ja, also man merkt, es gibt eine ganze Menge Neueröffnungen und das ist ja Saisonbeginn für einige, obwohl Mai ja schon später ist. Die letzte, die wir hier noch zu berichten haben, und die ist möglicherweise nicht ganz unbedeutend, weil da so ein großer Player dahinter steht, nämlich Amazon. Die hatten im letzten Jahr schon angekündigt, dass sie einen neuartigen Fashion Store aufmachen werden und der ist jetzt in Los Angeles aufgemacht worden. Und Amazon Style heißt der, kann man auch übrigens ein kleines Video angucken auf der Amazon-Seite. Da sieht man, wie das Ganze funktioniert. Das ist jetzt sozusagen, das hat mich sehr stark erinnert an den Bonprix Store, den es hier in Hamburg seit 3 Jahren gibt und in dem man sozusagen eine ähnliche Denkweise sozusagen bereits etabliert hat. Und Amazon hat das jetzt auch so gemacht. Also das ist ein Laden, der eine kleinere Ausstellungsfläche hat, wo jedes Teil nur einmal hängt. Und im Hintergrund gibt es dann quasi die Lager- und Vorbereitungsfläche auch und die Umkleidekabinen. Und gedacht ist, die Kunden kommen rein, melden sich mit ihrem Smartphone an, sind damit registriert. Jedes einzelne Teil hat einen QR-Code, den man mit seinem Phone, Smartphone einlesen kann. Dann kriegt man weitere Informationen und eine Auswahl von weiteren Produkten, meinetwegen verschiedene Größen, andere Farbvarianten oder sonstiges und Informationen. Man wählt seine Größe aus, die man gerne probieren möchte, bestellt sich eine Umkleidekabine und dann wird dieses Teil in der entsprechenden Größe, wenn man auch noch andere Teile ausgesucht hat, sozusagen geht es in einen Warenkorb und dann werden diese Teile von einem Mitarbeiter im Lager zusammengesucht und in die Umkleidekabine gebracht, wo man sie dann anprobieren kann. In der Umkleidekabine wiederum hat man die Möglichkeit, Teile auszutauschen, Empfehlungen zu folgen und auch das zu machen, was wir auf der Messe da auch gesehen hatten, Heidi. Also quasi einen interaktiven Spiegel nutzen, um auch mit Freunden zu kommunizieren und mit dem Unternehmen im Sinne von das und das hätte ich gern zusätzlich. Ja, und wenn man das dann alles, wenn man das gemacht hat und sich entschieden hat, dann kann man quasi aus der Kabine heraus gleich rausgehen und auch den Bezahlprozess über sein Smartphone machen. Also das ist das, was Bonprix schon macht, hat man jetzt bei Amazon gemacht. Für mich hat das deshalb eine Bedeutung, weil Amazon natürlich diese Technologie, die nicht nur einmalig nutzen wird, sondern die haben die Power, das auszurollen. Und man darf das nicht unterschätzen, dass wenn solche Modelle gemacht werden, kann es auch sein, dass Amazon sie Partnern anbietet, ja, die dann auch auf die Idee kommen, von der Plattform im Online-Bereich weg in den Offline-Bereich zu gehen und das zu nutzen. Und von der Ladengestaltung, das sieht man auf den Fotos, ist das gar nicht mal so schlecht geworden. Dafür, dass die von Mode eigentlich nicht so viel verstehen, sondern mehr von Büchern, aber die haben sich da die richtigen Experten geholt. Also auch da kann ich nur sagen, lohnt sich das, diesen kleinen Film von Amazon sich einmal anzugucken. Link ist, wie schon vorher gesagt, in der Beschreibung des Podcasts zu finden. Jo, das war es an Neueröffnung.
Eben spannend. Das war es an Neueröffnungen, genau, super spannend. Und ja, wir switchen in Heides Lieblingskategorie, würde ich mal sagen.
Neues aus dem Metaverse.
Ja, und da berichte ich heute gleich zuallererst über eine Verbindung quasi von der in New York ansässigen Streetwear-Marke Keys, die sich mit dem NFT-Projekt Invisible Friends zusammengetan hat, um eine exklusive NFT-Collection auf den Markt zu bringen. Und ja, beide machen das in der Zusammenarbeit, was sie am besten können. Keys liefert die Mode, Invisible Friends den NFT-Appeal. Die NFT-Kollektion Invisible Friends wurde von den Schweden Markus Magnusson ausgedacht und animiert. Da handelt es sich um 5000 animierte und eben invisible Charaktere, die also den Fokus auf die Kleidung legen. Körper und Gesicht sind nämlich nicht erkennbar. Also die NFT-Kollektion, also auf die haben natürlich die Fans natürlich sehr gewartet. Sie verlief auch sehr erfolgreich. Im Februar 2022 wurde, nur damit man jetzt also einen Vergleich bekommt oder ein Gefühl bekommt, was sowas kostet. Es wurde ein Golden Friend aus der Serie verkauft. Da hat man 50 Ethereum, das ist mehr als 1 Million US-Dollar bezahlt. Die Standard Invisible Friends, also als die gemintet, also aufgelegt wurden, betrug der Preis 0,25 Ethereum. Also die Kursentwicklung ist so in die Höhe geschossen, dass man auf der Plattform OpenSea, das ist so eine NFT-Plattform, da zahlt man bereits schon über 7 Ethereum und das sind rund 15.000 US-Dollar für einen einzigen Invisible Friend, also für einen einzigen davon. Und der Entwickler selbst sagt, dass es bei diesen Invisible Friends, NFTs, da um Menschen handelt, die im Herzen Kinder sind und die eigentlich also diesen Spieletrieb haben. Und deswegen, wie gesagt, sind sie so erfolgreich. Im Falle der Kooperation mit Keys, da gibt es eben aus dem Verkauf den Erlös, der geht 1:1 an die Kings Against Violence Initiative. Das ist eine gemeinnützige Organisation aus Brooklyn. Und die hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen die Gewalt zu kämpfen, die in der Stadt herrscht und die junge Menschen betrifft. Und ja, also da werden eben Hoodies online verkauft. Die kann man sich auf der Webseite vorbestellen. Ein anderer wird nur für Keys und Invisible Friends NFTs erhältlich sein. Also ja, und einen Bonus gibt es dann noch. Die Keys Friends NFTs, die werden sich im Laufe des Jahres weiterentwickeln und die Kleidung wechseln. Also da ist dann noch einiges an Spannung ja, sicher vorprogrammiert und wird dann natürlich sicher auch dafür sorgen, dass die NFTs gekauft werden. Wir bleiben beim Thema. Wir haben immer wieder schon von Modelabels berichtet, die jetzt natürlich auch eingestiegen sind, die jetzt auch Bitcoins beim Zahlen annehmen. Ganz da vorne war ja unter anderem Philipp Lein, haben wir auch bei der letzten Ausgabe berichtet. Es ist auch Balenciaga gehört jetzt auch zu der Riege, die jetzt Kryptowährungen als Zahlungsmittel annehmen wird oder annimmt. Also die Liste wird immer länger, wenn man so will. Und Gucci hat auch mit Faceit, die kündigen eine Gucci Gaming Akademie an. Also da geht es dann auch da wieder was Neues, was sich auf dieser Plattform bietet und findet. Gucci Down ist auch ein weiteres Ziel auf Roblox, also auf dieser Plattform, die die Gucci-Community zusammenbringt, um die Kreativität des Hauses zu erleben und sich mit anderen zu verbinden. Also man versucht jetzt nicht nur Kooperationen im Hause Gucci, also sich andere Zielgruppen oder andere Kunden zu organisieren, sondern man versucht das natürlich jetzt auch in der Online-Welt also die Kunden zu bekommen. LVMH, virtueller Botschafter Libi, kündigt Startups an, die sich rund um die LVMH Innovations Awards bewerben. Also da tut sich auch einiges auf dem, also in dem Konzern. Und dann zu guter Letzt, Mango kreiert eine NFT-Kollektion mit Künstlern und sagt, sie will die erste Marke sein, die physische, digitale und virtuell vereint. Also die machen richtige Ansage. Man wird schauen und beobachten und verfolgen, ob sie das auch durchziehen werden. Also wir bleiben dran und werden berichten.
Und damit switchen wir auch in unsere letzte Kategorie.
Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, und zum Thema Retail Gossip haben wir hier so zwei Meldung ausgegraben. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, mal herauszufinden, was haben diese Weltmarken eigentlich früher gemacht? Womit haben die eigentlich angefangen? Und man könnte die Frage stellen, was haben Nokia, Sony, Nintendo, Lego, Toyota, Hoover, Samsung alle gemeinsam? Sie haben mit komplett anderen Produkten angefangen als die, wofür man sie heute kennt und womit sie dann letztendlich groß geworden sind. Ich könnte euch zum Beispiel fragen, wer hat von diesen Firmen Toilettenpapier früher hergestellt? Die Firma Nokia. Wer hat Pferdegeschirr produziert? Also Pferdegeschirr heißt sozusagen alles, was man brauchte, damit ein Pferd irgendwie einen Wagen ziehen kann. Ne? Alle so Ledergeschichten. Das hat die Firma Hoover gemacht, die heute Staubsauger verkauft. Ja?
Wahnsinn, oder?
Ja. Und das hat sich jemand die Mühe gemacht und hat das sozusagen auch in einer sehr schönen grafischen Aufbearbeitung da zusammengestellt. Und dann lernt man eben Colgate, die heute Zahnpasta machen, haben mal Seife hergestellt. Toyota hat automatische Druckmaschinen früher mal gemacht. Lego hat mit Holzspielzeug angefangen 1932.
Wahnsinn!
Ja,
da wurden da.
Samsung hat getrockneten Fisch verkauft. Das hat mit den Fernsehern heute gar nichts mehr zu tun. Ja. Wie gesagt, Nokia, die Toilettenrolle, 1865 schon. Und ja, also da lohnt sich dann auch diese kleinen Bilder dazu anzugucken. Und die andere Meldung, da geht es darum, das war als Kunstprojekt gedacht, man hat 52 Personen weltweit gesucht, die bereit waren, sich jeweils eine, und das sollten 52 unterschiedliche Spielkarten sein, die auf die Haut an irgendeiner Stelle des Körpers tätowiert werden. Und zwar jeder auf eine unterschiedliche Art und Weise, je nach Künstlerbewusstsein des Tattoo-Holders, aber auch des Tätowierers. Und dann hat man das später auf der Haut abfotografiert und hat daraus Spielkarten gemacht und hat damit ein exklusives, einzigartiges Kartenspiel kreiert, ja, was man jetzt erwerben kann. Auch da lohnt sich ein Blick auf die Karten, weil die sind wirklich außergewöhnlich gestaltet, haben sozusagen mit dem, was man sonst so kennt, überhaupt nichts zu tun. Das ist wirklich, finde ich, eine künstlerisch wertvolle Arbeit geworden. Und ja, mich hätte mal interessiert, wie die Leute, die 52 Personen jeweils dazu gekommen sind, sich genau die Karte auszusuchen. Da gibt es bestimmt auch interessante Geschichten dahinter, aber das werden wir vielleicht dann irgendwann nächstes Mal berichten können.
Ja, voll spannend.
Ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Frage mich, ob Nokia dann schon damals den Slogan hatte. Nokia, Connecting People. mit dem
Toilettenpapier. Ja, das war wohl echt.
Ja, nein. Während der Pandemie wäre er nicht so aufgegangen, dann haben sie alle ins Klopapier gestritten.
Ja, genau. Ja. Ja, vielleicht hätten sie da bessere Geschäfte gemacht als mit ihren jetzigen Handys. Naja, gut, das ist jetzt. Das ist auch gemein, ne?
Ja, ja genau. Ah, sehr gut, wir hatten wieder super tolle Insights. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe und weitere spannende News. Bleibt gesund und genießt die Sonne, wenn ihr sie habt bei euch.
Ja, also bis bald und ich möchte nochmal hinweisen auf die Links, die wir immer bereitstellen. Wäre vielleicht ganz gut von euch mal zu hören, ob ihr die nutzt und ob das hilfreich ist, weil oder was wir da optimieren und verbessern können.
Gute Zeit.